Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Christen im Heiligen Land beschäftigen uns heute, und Heiliges Land, das meint nicht nur das historische Palästina, die Heimat und Wirkungsstätte Jesu, sondern auch die Länder der Bibel und der frühen Christenheit. Der Irak gehört dazu, Syrien, auch die Türkei, Ägypten und Äthiopien. All diese Länder kennt die Nahost-Expertin von Kirche in Not, Marie-Ange Siebrecht, von vielen, vielen Reisen persönlich. Wie es den Christen in diesen Ländern geht, das verrät sie gleich im Gespräch mit Martin Lohmann.
Liebe Frau Siebrecht, herzlich willkommen. Die Christen im Heiligen Land, fangen wir mal mit denen an. Wie geht's denen eigentlich?
Denen geht's sehr schlecht.
Warum?
Warum? Weil einfach, das sind die vergessenen Christen, würde ich sagen. Die zuerst haben die keine große Chance auf ein gutes Leben in ihrem eigenen Land. Und deshalb wollen viele Eltern eine bessere Zukunft haben für ihre Kinder und schicken sie nach draußen. Aber das Heilige Land, es wird so lange nur heilig, wenn es dort Seelen gibt und nicht nur Steine. Ich meine, was nutzt eine Grabeskirche oder eine Kirche in Bethlehem, wo Millionen von Touristen hingehen, wenn da kein einziger lokaler Christ mehr gibt? Für mich ist das A und O. Die Christen vom Land müssen dort ihr Leben weiterhin leben können.
Gibt es eigentlich genaue Zahlen, wie viele Christen es im Heiligen Land noch gibt? Man hat mal vor Jahren gesagt, etwa 4%. Heute spricht man teilweise von 0,4% der Bevölkerung. Gibt es Zahlen?
Ich würde sagen, die Statistiken im ganzen Mittleren Osten sind mit ganz großer Vorsicht zu nehmen. Und ich würde gar keine Zahlen nennen. Aber es ist richtig, dass weiterhin die Leute versuchen, das Land zu verlassen.
Es gibt ja viele, die sich engagieren. Kirche in Not engagiert sich für die Christen im Heiligen Land ganz bewusst. Zum Beispiel gibt es Projekte mit dem Patriarchat zusammen, dass man Häuser baut für junge Familien, die sich engagieren in Israel, die im Heiligen Land tätig sind, im karitativen Bereich, die also auch soziale Aufgaben übernehmen. Es gibt den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Auch die tun sehr viel, damit die Christen eine Chance haben im Heiligen Land. Werden die denn dort verfolgt und von wem? Sie sagen, es geht ihnen schlecht.
Sie werden nicht verfolgt. Wir müssen auch die Christen in Israel und die Christen in Palästina. Das sind nicht die gleiche, die sind nicht in der gleichen Lage. In den besetzten oder in den Gebieten haben die Christen jetzt mit einem mehr und mehr muslimischen Fundamentalismus zu kämpfen, was vor einigen Jahren noch nicht der Fall war. Die haben gut zusammen gelebt. Aber jetzt, wie überall auf der Welt, wird der Islam immer, immer fundamentalistischer. Das haben die natürlich damit zu kämpfen. Die haben mit der ökonomischen Lage zu kämpfen, da nichts in diesen Gebieten kommen kann ohne Israel. Und dann sind eben noch bei Bethlehem, wo die Leute wirklich im Gefängnis leben. Bethlehem ist ganz von der Mauer umgeben. Die können nicht nach Jerusalem, aber die können genauso wenig nach Ramallah oder Hebron oder andere Orte von Palästina, weil einfach die Checkpoints und die müssen einfach in Bethlehem bleiben und haben keine Chance zu überleben.
Die Mauer ist hoch, höher als die Berliner Mauer.
Die Mauer
doppelt
ist,
so hoch ungefähr.
Ja. Die Mauer ist riesig hoch, also für mich ist sie unmöglich, diese Mauer, und die soll so schnell wie möglich runter. Die Häuser sind direkt an der Mauer. Leute haben aus ihren Fenstern eine Mauer, 2 Meter weiter. Ich meine, wie soll man da leben? Wie soll man seine Kinder dort mit Freude und wie sollen Kinder dort spielen, wenn und auch noch denken, dass ihre Nachbarn gute Leute sind?
Haben die Christen in den palästinensischen Gebieten, aber auch in Israel dieselben Rechte wie alle anderen? Können sie dieselben Berufe ausüben?
Ja, die können die gleichen Rechte, also in den besetzten in den Gebieten haben die gleichen Rechte. Nur die sind immer eine Minorität und Minorität werden immer natürlich von der größeren Anzahl der Leute kleiner gehalten.
Gerade junge Christen verlassen ja das Land und sagen immer wieder, hier habe ich keine Chance. Nun haben Sie ein großes Projekt, ein Wohnprojekt, möchte man sagen, ein Hausprojekt gestartet, Kirche in Not. Wie sieht dieses, dran mit, also mit dem Patriarchat, wie sieht dieses Projekt aus? Das heißt, Sie bauen Häuser oder helfen mit, Häuser zu bauen für Familien und erzählen Sie, die dürfen nicht einfach so verkauft werden. Diese Familien erwerben Eigentum und dürfen es aber nicht an jeden verkaufen.
Diese Häuser, das sind keine Häuser, das sind Häuserblocks und mit Wohnungen, die an junge Familien gegeben werden, wo ein Teil der Familie meistens in einen karitativen, für eine karitative Stelle arbeitet oder für die Kirche. Und damit diese Leute so einen Lebensstandard erreichen, weil die natürlich immer weniger bezahlt werden als in der freien Wirtschaft, dürfen sie dann jeden Monat eine Art Miete bezahlen, die aber nach einigen Jahren zu Eigentum wird. So können die dann ihr Eigentum erwerben. Nur wenn es darauf kommt, dass die wieder verkaufen möchten, da dürfen die nur wieder an die Kirche verkaufen, damit die Kirche auch ihre Besitztümer behält. Und das ist sehr, sehr wichtig in diese Länder, damit es nicht entweder an Israeli verkauft wird oder an Muslime.
Das wäre problematisch.
Das ist problematisch. Wir haben es in Jerusalem gesehen mit dem Riesenproblem, mit dem orthodoxen Patriarchat, wo der Patriarch Besitztümer an Israel verkauft hat.
Was brauchen die Christen am dringendsten im Heiligen Land? Also Sie haben das ja eben angedeutet, wenn wir wollen, dass es dort noch Seelen gibt, wenn es nicht nur Steine geben soll, und wenn wir wollen, dass die christlichen Stätten, die uns ja sozusagen besonders heilig sind, weil Christus dort selbst gelebt hat, auch noch den Kindern und Kindeskindern gezeigt werden können und von ihnen als Pilgerstätten besucht werden können, dann müssen wir was dafür tun, was in unserer Macht steht, damit Christen eine Chance haben. Was brauchen die Christen am dringendsten im Heiligen Land?
Für mich ist es das Wichtigste, dass die das Recht haben, dort zu bleiben, das Recht haben, einen guten Auskommen zu haben und dass sie vor allem eine Zukunft für ihre Kinder sehen und vor allem eine friedliche Zukunft. Und jeder wird nicht meine Meinung sein, aber für mich ist es klar, ich meine Israel und Palästina müssen den gleichen Weg gehen. Die können nicht der eine ohne den anderen leben.
Die sind aufeinander angewiesen?
Die sind vollkommen aufeinander angewiesen und die müssen irgendwann zu Frieden kommen.
Zwei Staaten, die miteinander kooperieren?
Ich weiß es nicht, ich bin kein Politiker, ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann. Aber zu einem Frieden muss es kommen. Sonst gehen beide Seiten kaputt.
Das ist ja auch dem Papst ein großes Anliegen. Papst Benedikt XVI. Ist jemand, der Kirche in Not seit vielen Jahren unterstützt. Das ist ein päpstliches Hilfswerk und er hat sich wahrscheinlich nie gedacht, dass er mal ein Werk unterstützt hat, das dann auch ihm besonders zugeordnet ist. Der Heilige Vater lässt ja keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, wie wichtig Frieden und Zusammenarbeit und friedliches Miteinander im Heiligen Land ist. Aber gehen wir mal vom Heiligen Land etwas weiter nach Syrien. In Syrien, ja?
Sie aber wollen, ich hätte gern noch was gesagt.
Ja?
Für die Leute, die in einer Pilgergruppe ins Heilige Land gehen. Jeder soll sich ganz genau vor Auge haben. Ich möchte gern dort die Leute treffen. Nicht nur die Steine, nicht nur die Kirchen gucken, sondern vielleicht an einem Sonntag in Galiläa, in einem kleinen Dorf, was 100% katholisch ist, eine Messe beiwohnen oder mitzelebrieren, also mitbeten. Da sieht man, was die Christen noch sind.
Das hilft den Christen am meisten.
Und das hilft die. Es, Geld und alles hilft denen natürlich. Aber was die brauchen, ist Unterstützung von außen und zu sagen, komm, wir sind bei euch und wir beten für euch und wir wollen auch mit euch beten. Und das ist meines Erachtens viel, viel wichtiger als die Tausende von Dollars, die man dort hinschicken kann. Und das habe ich überall gehört. Und die Reisen, leider sind die Pilgerreisen nicht auf sowas fixiert, aber für mich ist das Wichtige, das Treffen von den Christen dort mit den Christen, die dahin fahren.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir heute über die Christen im Heiligen Land sprechen. Gesprächsgast ist Marie-Ange Siebrecht, die Nahost-Expertin des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Die Fragen stellt Martin Lohmann.
Jetzt vom Heiligen Land nach Syrien, da sieht es besser aus.
Jein. Die Anzahl der Christen ist auf jeden Fall höher. Es ist nach Libanon der zweitgrößte Christenstaat mit der höchsten
Christenanteil.
Ja. Es sind so 8%, glaube ich, noch ungefähr. Aber wiederum hier mit Statistiken, es ist schwer zu...
Es gibt mehrere Patriarche.
Es gibt drei Patriarchen in Damaskus, den griechisch-orthodoxen Patriarch, der griechisch-katholischen Patriarch und der syrisch-orthodoxen Patriarch. Es sind viele, viele Bistümer von den syrisch-katholischen, von den griechisch-katholischen, von den Maroniten, von den katholisch-Armenier. Also Aleppo hat, glaube ich, 8 Bischöfe zwischen katholisch und orthodoxen. Also Kirche ist noch sehr präsent und momentan geht es den Christen
besser als im anderen Teil.
Besser als in anderen Teilen des Mittleren Ostens.
Des Mittleren Ostens.
Nur wie lange? Das ist die große Frage. Wenn jemand auf der Idee kommt und sagt, ich möchte gerne jetzt in Syrien einmarschieren, dann es ist das Ende auch für die Christen dort.
Das mit dem Syrien einmarschieren, das klingt sehr politisch, was Sie jetzt sagen, aber da haben Sie wahrscheinlich im Hinterkopf auch den Irak.
Ja, was im Irak passiert ist, sieht man jetzt das Resultat für die Christen.
Den Christen ging es unter Saddam Hussein, so unangenehm das manchem vielleicht in den Ohren klingen mag, besser, als es ihnen heute geht.
Natürlich, unter Saddam Hussein war überhaupt keine Freiheit in dem Land. Aber die Christen waren zumindest akzeptiert. Viele waren Professoren, viele waren Rechtsanwälte und solche Berufen. Die hatten eigentlich einen guten Standort. Als Minorität, Saddam Hussein war auch eine Minorität, wenn man es will. Mhm. Und hat sich auch die Minorität der Christen für sich nicht gewinnen können, aber zumindest den irgendwelche...
Hat sie respektiert.
Ich würde nicht sagen respektiert, aber auf jeden Fall nicht gehindert an Weiterleben.
So, und heute werden sie verfolgt, höre ich.
Heute werden die wirklich verfolgt.
Wie kommt das? Ich meine, da ist eine große Truppe angeführt von, ich sage jetzt mal, einem christlichen Präsidenten in das Land gekommen und sie sagen jetzt, die Christen werden verfolgt.
Ja, weil einfach, ich will nicht politisch werden, aber scheinbar ist diese militärische Aktion, bringt nichts. Und man hat nur die Schiiten gegen die Sunniten jetzt hochgebracht, also die gehen gegeneinander. Und die Schiiten, die Sunniten genauso, sehen die Christen als Gefolge von den Amerikanern. Obwohl, ich meine, diese Christen sind... Die ersten Christen.
Ne? Es gab viele Christen einmal im Mittleren Osten.
Sehr viele Christen, vor allem in Irak. Und wir sollen nicht vergessen, die Bibel, das ist Irak.
Ja.
Das Land zwischen den zwei Flüssen.
Zwei Stromland, genau. Ja.
Und dort ist auch Ur, Abraham. Ich meine, wenn Sie nach östlich von Mosul in Nineveh sind.
Das ist altes Testament, das
altes
man fühlen
Testament
kann.
Vollkommen, ja. Das kann man richtig fühlen. Babylon ist dort. Also diese Christen haben eigentlich mit den Christen vom Westen überhaupt nichts zu tun. Das sind die Urchristen. Nur für die Muslime sind das Christen und basta sind die mit dem Westen verglichen. Also mit den Amerikanern.
Müssen die um ihr Leben fürchten, die Christen?
Die müssen jetzt um ihre Leben fürchten.
Was passiert da? Erklären Sie das. Also
ein Christin, also es kann sein, zum Beispiel, Bagdad hatte ein Teil, Ortsteil, was Dora hieß. Und das war das Vatikan von Bagdad. Dort war das große Seminar, dort war das Theologische Institut, dort waren sehr, sehr viele religiöse Häuser, viele, viele Kirchen, viele Christen. Jetzt ist das Seminar nicht mehr da, das Theologische Institut nicht mehr da. Alle religiösen Häuser haben ihren Toren zugemacht und die Kirchen auch. Weil man hat einfach den Leuten gesagt, wenn ihr heute nicht rausgeht, entweder werdet ihr getötet oder zum Beispiel an Familien wird gesagt, wenn du heute das nicht weggehst oder konvertiert, dann wird deine Tochter gekidnappt oder dein Sohn getötet.
Nein.
Ja, das ist doch ganz normal. Das passiert jeden Tag in Irak. So, was bleibt den anderen Leuten? Den Leuten, die viele haben gesagt, nee, das kann mir nicht passieren. Und dann ist der Mann getötet worden, ist die Tochter vergewaltigt worden und dann sind die doch gegangen. Ne? Entweder gehen die nach Syrien oder nach Jordanien. Einige versuchen über den Norden nach Irak, aber die größere Anzahl ist in Syrien und Jordanien. Oder sie fliehen in den Kurdistan, weil da die Lage ruhig ist.
Aber doch gibt es inzwischen auch eine eigene Kirche, die gegründet worden ist. Eine Sekte, würde man sagen, oder?
Ja, es gibt eine offizielle kurdische evangelikalische Kirche dort. Also diese Sekten auch, das ist auch ein Phänomen, was mit dem Reinkommen von den Amerikanern, die haben auch ihre amerikanischen Sekten mitgebracht.
Das heißt, die Konsequenzen aus dem Irakkrieg, also das, was danach gekommen ist, ist für die Christen sehr problematisch im Irak.
Ja, die Christen in Bagdad, man kann als Christ nur noch unter Lebensbedrohung leben. In Bagdad, in Basra, sind keine Christen mehr oder weniger, in Basra und in Mosul. Jeden Tag werden Christen getötet.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Wie lebensgefährlich es sein kann, heute als Christ im Nahen Osten in den heiligen Ländern des Christentums zu leben, darüber spricht Martin Lohmann mit der Nahost-Expertin des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Marie-Ange Siebrecht.
Und was machen Sie als Kirche in Not jetzt? Also was kann man tun, um den wenigen Christen denn doch zu helfen? Das klingt ja abenteuerlich, was Sie sagen. Also ich glaube nicht, dass Sie jede Woche Lust haben, in den Irak zu fliegen, wenn man das so hört.
Doch, ich war letzten Januar im Kurdistan, und um zu sehen auch, was es mit diesen ganzen Flüchtlingen von den Städten kommt. Und diese Leute kommen heutzutage, das sind die Ärmsten, die jetzt kommen. Die Geld hatten, sind schon früher raus. Und das sind Leute, die kommen mit nichts mehr. Die laufen einfach weg. Diese Leute brauchen einfach alles, was von Nahrungsmittel über Decken, über Kerosin, um ein kleines Öfchen in Gang zu bringen. Man muss auch wissen, dass es im Winter im Nordirak sehr, sehr kalt ist. Letzten Januar, ich tappte im Schnee. Und die Leute haben ganz wenig. Die kurdische Regierung hat auch einige Häuser gebaut, kleine Häuser in den Dörfern. Man muss auch wissen, die Christen vom Irak kommen aus dem Norden. Die sind natürlich in den Großstädten danach für die Arbeit und solche Sachen gegangen. Aber ihr Ursprung ist in den Dörfern der Ninive-Ebene. Und das ist Norden, was ist jetzt unter Kurdistan ist.
Wenn wir jetzt in Kurdistan sind, dann muss man natürlich noch ein bisschen zum Norden hingehen und dann ist man irgendwann in der Türkei. Die Türkei ist ein Thema, auch was die Christen in der Türkei angeht. Wir haben in Deutschland mehrere Diskussionen, hier werden große Moscheen gebaut. Wie sieht es denn aus mit den Christen in der Türkei? Dürfen die inzwischen auch Kirchen dort bauen oder Kirchen renovieren?
Die können schon ihre Kirchen renovieren und nur das Problem der Türkei ist, dass es fast keine Christen mehr gibt.
So ist es.
Die Orthodoxen, die Armenier-Orthodoxen sind noch da, ungefähr 60.000, sagt man, ein bisschen mehr, griechisch-orthodoxen. 2.000.
Der Pfarrer ist in Istanbul, also der Sitz des
Patriarchen. 2.000 Leute vielleicht. Wie sollen die denn, die haben ihr Seminar ist zu, wie sollen die lokale Priester ausbilden? Weil in der Türkei dürfen nur türkische Staatsangehörige zu Priester gemacht. Mhm. Also die können nicht nach Griechenland gehen und Priester in der Türkei bringen. Das
also
geht nicht.
Nationalistisches Denken und keine Weltkirche.
Die müssen türkisch sein. Mhm. Und das ist für die ein Problem, weil ich hoffe nicht und ich denke, wir müssen alle dafür beten, dass es dieses Patriarchat weiterhin besteht. Aber wie sollen die bestehen mit so wenig Leuten?
Hat der Papst da die Christen stärken können? Merken Sie was davon? Er ist in der Türkei gewesen, ein spektakulärer Besuch. Die Menschen hatten vorher Angst um den Heiligen Vater. Benedikt XVI. Hat sich überhaupt gar keine Angst anmerken lassen. Er ist dorthin gefahren, trotz der Hasspredigten, die vorher gehalten worden sind. Und hat, so hat man es hier im Westen, in Deutschland wahrgenommen, offensichtlich mit seiner liebenswürdigen und charmanten und klaren Art die Herzen dort erobert. Sind die Christen seitdem hoffnungsvoller? Gibt es eine Besserung für die katholische und auch andere andersgläubige Christen in der Türkei?
Besserung würde ich sagen, nein. Ich meine, für die Kirchen gibt es auch das große Problem der Besitztümer. Die Kirche ist nicht anerkannt. Die sind nicht offiziell anerkannt. Die dürfen auch ihre Besitztümer nicht mehr nicht haben. Ich bin da nicht sehr, sehr, sehr bewandt auf der ganzen politischen Ebene. Aber alles ist getan, damit die Kirche nicht richtig Fuß wieder fasst, ne? Die paar Christen, die es noch gibt, werden natürlich, es gibt noch Diözesen, es sind noch, aber es ist alles, die sind alle mehr oder weniger von Ausländern geführt.
Das heißt, die Christen in der Türkei haben nicht wirklich eine Chance, wenn man sie so hört. Und die Diskussionen, die wir hier in Deutschland haben, wenn gelegentlich gesagt wird, brauchen wir in Köln oder anderswo eine so große Moschee zum Beispiel, ein solches Zentrum, was ja nicht nur religiös ist, sondern wo ja auch sehr viel Politik mitschwingt, wenn man weiß, wer dahinter steckt und wer das baut und wie es geplant wird. Da wird ja auch gelegentlich von Katholiken gesagt, von Bischöfen, von Kardinälen, wir wünschen im Gegenzug, dass wir so etwas in der Art auch mal eine große Kirche, ein großes Pfarrzentrum in der Türkei bauen wollen. Das ist noch weit weg.
Das ist noch sehr weit weg, meine ich. Und das ist das Problem. Ich meine, das wäre recht und billig, was ich dort machen kann, dass ich es dort mache. Nur wir sind offener als diese Länder. Wir akzeptieren, dass die Muslime hier kommen und hier Glauben leben. Das ist leider nicht überall das Gleiche.
Die Toleranz wird unterschiedlich gewertet und man versteht wahrscheinlich auch unter Toleranz nicht immer Toleranz, sondern gelegentlich auch Intoleranz, die als Toleranz verkauft wird. Ganz schnell 2, 3 Sätze, weil wir schon fast am Ende sind, leider, dieses Gespräches. Ägypten, Eritrea, Äthiopien, lässt sich wahrscheinlich in 2, 3 Sätzen nicht sagen. Dort gibt es wenige Christen, dort gibt es auch Schwierigkeiten für Christen, aber sie werden nicht mit dem Leben bedroht.
Also Ägypten hat immer noch ungefähr 8 Millionen Kopten, Orthodoxen. Mhm. Katholiken gering,
ganz gering,
ganz kleine Kirche, vielleicht 250.000, 300.000. Aber die haben so einen Einfluss auf das ganze Leben in dem Land, weil durch ihre karitative Institute, Schulen, Krankenhäuser, mhm, die Schwestern, die überall in den Dörfern diese kleinen Krankenstationen machen. Und das ist genau in Äthiopien und Eritrea ist wiederum auch noch sehr christliche Länder, 50%,
viele,
aber alles Orthodoxen. Aber dafür sind die katholische Kirche ganz gering, aber die macht 90% mindestens der karitative Arbeiten in dem Land.
Frau Siebrecht, wir könnten Ihnen noch lange zuhören. Es ist spannend, was Sie über die Christen, über die Weltkirche in einem, sage ich mal, vergessenen Teil der Welt diesbezüglich zu berichten haben. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie Interesse gefunden haben. Bei Kirchennot lohnt es sich immer nachzufassen, nachzufragen. Nutzen Sie das Internet und vor allen Dingen spenden Sie kräftig. Hier kommt das Geld wirklich dort an, wo es gebraucht wird. Es gibt viele Christen auf der Welt, die sind vergessen, die sind nicht im Blickfeld. Wir versuchen, sie ins Blickfeld zu holen und darauf hinzuweisen, dass es sie gibt. Und diese Menschen brauchen tatsächlich viel, viel Hilfe. Diese Hilfe kommt an. Sie ist ein Segen, wenn Sie es machen. Danke.
Das war Weltkirche aktuell. Martin Lohmann sprach mit Marie-Ange Siebrecht vom Hilfswerk Kirche in Not. Der Exodus der Christen aus dem Nahen Osten ist auch beim Kongress Treffpunkt Weltkirche im April ein wichtiges Thema. Der Veranstalter Kirche in Not hat viele hochkarätige Gäste nach Augsburg eingeladen, die aus erster Hand berichten werden. Dazu gehören der ehemalige Jerusalem-Korrespondent der Welt Paul Badde, der melkitisch-katholische Erzbischof von Galiläa Elias Shakur, der Koadjutor des lateinischen Patriarchen von Jerusalem Erzbischof Fuad Twal, der Franziskanerpater Robert Jauch aus Jerusalem und auch Professor Hans Hollerweger von der Initiative Christlicher Orient. Anmelden zum Treffpunkt Weltkirche können Sie sich telefonisch unter 089 für München 760 7055. Dort erhalten Sie auch Programmhefte und alle weiteren Informationen. Nächste Woche geht es bei Weltkirche aktuell um den Kampf der katholischen Kirche gegen die Sekten in Brasilien. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.